So, was machen wir? Warum sitzen die Leute hier vorne? Wie ihr wisst, haben wir heute einen ganz offiziellen Tag für die Einsetzung von Sam als Ältesten in unserer Gemeinde. Und dazu haben wir ihn über ein paar Jahre schon begleitet. Und er ist vom Geist Gottes vorbereitet, dass er diesen Dienst wahrnehmen kann, dieses Werk. Trachtet nicht nach einem Amt, sondern es ist ein Werk, ein Dienst. Und wir sind sehr dankbar, dass wir das sehen durften, dass Gott ihn dazu beiseite gestellt hat und ihn vorbereitet hat. Wir haben am Mittwoch bereits eine Grillparty gehabt mit ihm, wo er gegrillt wurde. Das heißt, wir haben ihn 3 Stunden lang befragt auf Theologie und Bibelkunde, sowie biblische Seelsorgefälle. Und wir sind einfach sehr dankbar, dass wir sehen dürfen, dass Sam gewachsen ist in der Erkenntnis und einfach geistlich reif ist, um auch euch zu leiten als ein Hirte. Und wir sind dankbar, dass wir einen Mitältesten an die Seite bekommen, der mit uns die Verantwortung trägt für Gottes Gemeinde hier in Hohenschönhausen. Warum sitzen wir jetzt trotzdem nochmal hier vorne? Wir möchten euch einfach nur exemplarisch zeigen, wie diese Fragen vor sich gingen, dieses Fragen und Antworten, möchten euch einfach daran teilhaben lassen und dass ihr erkennen könnt, was für Art von Fragen wir gestellt haben. Wir werden natürlich nur Beispielfragen herausgreifen, Fragen, auf die ihr nicht unbedingt vorbereitet ist, aber das Grillen geht weiter.
Ja.
Aber das Grillen fängt sowieso erst an. Und zwar, der Dienst ist ein Gegrilltwerden. Und wir möchten euch ihm einfach anbefehlen, auch fürs Gebet. Ja, das werden wir auch noch heute wahrscheinlich mehrmals sagen. Betet nicht nur für ihn, sondern für uns alle, für als Älteste. Und wir wollen einfach jetzt einfach ein paar Fragen stellen. Und bist du bereit?
Ja, alle Zeit bereit, ne? Okay. Etwas zögerlich, aber ja.
Ja. Sam, ich habe dich gebeten in der Vorbereitung für diese Fragen, besonders in Pentateuch, das 5. Buch Mose, zu lesen und darin zu studieren. Und ich möchte eine Frage aus dem Pentateuch stellen. Und zwar haben wir vor 2 Tagen, am 27. haben wir einen Gedenktag an das Holocaust gehabt. Ja, und ich möchte dich fragen, kannst du irgendwo aus 5. Mose erkennen, dass es irgendwelche Zusammenhänge gibt zwischen dem Verfolgtsein der Juden, wie es in der Welt geschehen ist und wie es auch immer noch geschieht, und dem, was dort gesagt wird? Ich denke jetzt besonders an 2 Berge.
Jawohl.
Und was dort gesagt wird, Bezug auf Segen und Fluch, kannst du dazu dich ein bisschen äußern? Und zweitens auch noch dazu, inwiefern, wir gehen ja gerade durch den Jakobusbrief, oder soll ich die hinterher stellen, damit du...
Kannst du auch hinterher stellen.
Ja, also, okay, ich stelle hinterher.
Wie du möchtest,
nochmal.
Ich kann
okay.
mir nicht so viel merken, passt. Okay. Nein.
Fangen wir mal so an. Ich schalte das mal aus.
Heidi. Große Frage ist ja, warum Gott das zugelassen hat. Zum einen, weil er ja Abraham Land und Segen und einen Samen versprochen hat. Wir wissen, dass der Samen gekommen ist. Wir wissen, dass aus Segen auf ihm lag. Aber dann finden wir das Volk Israel. Ihr alle kennt die Geschichte. Aus dem Land Ägypten werden sie rausgeführt. Murren eigentlich die ganze Zeit. Müssen am Ende 40 Jahre länger in der Wüste wandern. Und dann in 5. Mose 28... findet ihr, dass Mose, oder in 27 geht das schon los, dass Mose das Volk am Berg Ebal und Gerizim versammelt und 6 Stämme auf den einen Berg stellt und 6 Stämme auf den anderen Berg, um zu verdeutlichen, was es bedeutet, das Gesetz Gottes zu halten, alles, was Gott geboten hat, was ihr in den 5 Büchern Mose findet, und das zu tun und was es bedeutet, das nicht zu tun. Und in 5. Mose 28 sehen wir eigentlich schon eine wunderbare Erklärung auch für das schreckliche Ereignis, was hier vor so vielen Jahren geschehen ist, der Holocaust. Zum einen in Vers 36, da geht es eigentlich los und der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst. Da ist schon eine Prophetie eigentlich, wenn die Israeliten angefangen hätten oder aufgepasst hätten, als sie nach Saul verlangt hätten, hätten sie schon daran denken müssen. Ja? Wenn du der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einem Volk führen, das du nicht kennst, auch deine Väter nicht, und du wirst dort anderen Göttern dienen, Holz und Stein. Und wir sehen, dass das schon im Buch Richter beginnt. Und letztendlich könnt ihr dann in Vers 64 finden, denn der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die dir und deinen Vätern unbekannt waren, Göttern aus Holz und Stein. Dazu wirst du unter diesen Heiden keine Ruhe haben und keine Rast finden für den Fußsohlen, denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben, erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Dein Leben wird vor dir an einem Faden hängen. Tag und Nacht wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht mehr sicher sein. Und genau das ist eingetroffen, weil das Volk Israel den Bund, den Gott ihnen aufgetragen hat, diesen zweiseitigen Bund nicht eingehalten hat. Und das ist auch die Erklärung für die schreckliche Judenverfolgung, an die wir jetzt vor einigen Tagen gedacht haben. Und es wird auch noch schrecklich bleiben.
Ja, danke. Das stimmt, dass das Volk Israel unter Gericht gekommen ist. Und an wen genau gehen diese Worte hier im 5. Buch Mose? Warum gibt es das 5. Buch Mose? Was ist da so bedeutsam dran?
Es ist ja die Wiederholung von dem, was in 2. Mose schon geschrieben wird, an die nächste Generation, also an die zweite Generation, die den ganzen Auszug aus Ägypten nicht mitbekommen hat, die vielleicht noch zu klein waren, weil es die 10 Gebote gegeben wurden. Und Mose muss das wiederholen, damit sie sich daran erinnern. Und deswegen finden wir in erst 5. Mose 5 gleich nochmal die 10 Gebote. Deswegen finden wir auch in 5. Mose 6 das Schema, das höre Israel. Einfach weil Mose möchte, dass das Gesetz den Kindern Israels eingeschärft wird und dass das weitergeht, wenn er das nicht mehr kann, weil er gestorben ist. Und deswegen nach wie vor sollen wir unsere Kinder belehren, ob wir sitzen, stehen und so weiter. Und sollen ihnen die Gebote, die Gesetze des Herrn verkünden. Und deswegen 5. Mose, um einfach nochmal zu wiederholen für die Generation, die das in 2. Mose nicht so miterleben konnte.
Sehr gut, danke schön. Du hast es eigentlich schon mit einem Vers gesagt. Wenn wir zum Buch Jakobus kommen, dann schreibt Jakobus an was für Leute? Erinnerst du dich?
Er schreibt an die Juden in der Zerstreuung. Also in der Diaspora, wovon auch 5. Mose 28 schon sagt, dass er unter alle Nationen verstreut werden.
Richtig, es gab mehr Juden außerhalb des Mutterlandes Israel, als das, wir haben also mehr außerhalb gefunden als im Mutterland selbst. Und das hat genau mit diesem Vers, den du vorgelesen hast, auch zu tun. Es ist also ein Gerichtszeiten. Israel steht unter Gericht. Israel heißt es auch, wird vernichtet werden. Was bedeutet es nicht, dass es vernichtet werden wird?
Es bedeutet nicht, dass Israel keine Zukunft hat. Ja, wir gehen nicht davon aus, da könnt ihr Römer 9 bis 11 lesen, dass Israel keine Zukunft hat. Auch Jeremia 31 ist ja der neue Bund, den Gott schließen wird mit dem Volk Israel, wo es dann heißen wird, dass Gott das Gesetz in die Herzen seines Volkes, seiner Kinder schreiben wird. Das bedeutet, er hat sich immer einen Überrest aufgehoben und er wird auch diesen Überrest wieder versammeln. Aber Israel hat eine Zukunft.
Ja, danke. Das ist sehr wichtig, dass du es ansprichst, dass es immer einen Überrest gegeben hat, zu jeder Zeit. Die Treuen waren immer wenige, so wie wir heute eigentlich wenige sind. Ja, und trotzdem hat Gott eine Zukunft, das ist richtig. Ich möchte mal am Ende, ich habe gesagt, dass ich dir aus dem Pentateuch, aber ich habe auch gesagt, du könntest auch mal an die letzten Propheten denken im Alten Testament. Erzähl mir ein bisschen was vom Propheten Maleachi, beziehungsweise kannst du mir vielleicht eine Einteilung von dem Buch geben oder wie das abläuft in dem Buch?
Der Prophet Maleachi, das Thema dieses Buches ist auf jeden Fall der Untergang des Volkes. Ja, und das ist zweigeteilt, ihr wisst, es hat 3 Kapitel. Und Kapitel 1, Vers 1 bis 3, Vers 15 ist quasi die Verurteilung Israels, wo er in Kapitel 1...
Er guckt 1, zwar da rein, aber
nein, das ist 5. Mose, okay? Okay. Ich kann auch zumachen. Kapitel 1 findet ihr den falschen Opferdienst, ja, den Gott einfach anklagt. Würdet ihr sowas auch vor euren König bringen?
Statthalter, ja.
Genau, oder Statthalter, richtig, danke. Und dann findet ihr in Kapitel 2, dass er Ehescheidung hasst. Ja, und dann ab Kapitel 3, Vers 16, geht es darum, dass sich die Gerechten besprechen und Gott ihnen verspricht, dass er sie wieder, diesen neuen Bund aufrichten wird, sie wieder zur Gottesfurcht zurückführen wird. Und das zweite Teil ist dann Kapitel 3, Vers 16 bis zum Schluss und ist dann die Verheißung an Israel. Ja. Diese Zweiteilung nehmen wir davor. Genau.
Wir sehen also Gericht, wie wird das Gericht da bezeichnet, als Tag des was?
Tag des Herrn.
Ja, Tag des Herrn bringt für diejenigen, die Israel nicht oder dem Herrn nicht gedient haben, das Gericht. Und alle Arroganten werden dort ins Gericht gehen. Gleichzeitig wird was für diejenigen geschehen, die ihm treu sind? Was wird aufgehen?
Was wird aufgehen?
Die Sonne der
Gerechtigkeit, ja,
so
wird
ist
aufgehen.
Ganz genau.
Jawohl, und sie werden
wir sehen am Tag des Herrn
Kühe,
den Fluch beziehungsweise das Gericht und den Segen.
Genau.
Ja, wenn du sagst, was war mit den Priestern? Was haben die für einen tollen Dienst geleistet dort in Buch?
Die haben einen falschen Gottesdienst verrichtet und überhaupt eigentlich nicht mehr nach Gott gefragt.
Inwiefern war ihr Dienst falsch?
Sie haben, ist das fremdes Feuer? Nein, das ist Abed-Abed-Abihu. Ja, genau, die fremdes Feuer vor den Herrn gebracht haben. Sie haben es versäumt, dem Volk die Satzungen und das Recht des Herrn zu lehren.
Ja, genau, das wird von einem Priester erwartet, dass er die Kenntnis Gottes hat. Und sie haben einfach Opfer gebracht, die nicht dem entsprachen, was Gott gesagt hat. Sie hatten Makel, erinnerst du, Blinde und kranke Tiere gebracht und somit eigentlich ihren Disrespekt, also ihre Respektlosigkeit Gott gegenüber zum Ausdruck gebracht. Ja, danke schön. Pascal, möchtest du fortsetzen?
Ja. Gerne, danke. Wir haben Sam nicht nur im Bibelwissen, im generellen Bibelwissen geprüft, sondern wir haben eben auch Bereiche der systematischen Theologie abgefragt und dann auch noch in die praktische Theologie gegangen. Und das möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen tun. Ich möchte hier einfach auch ein paar Beispielfragen einfach euch vorbringen, dass ihr einfach sehen könnt, wie er befragt wurde. Wir haben das auch versucht, ein bisschen praktisch zu machen, dass es wirklich so Situationen sind, die sich auch im Gemeindealltag abspielen, Fragen, die auch uns als Ältesten oft gestellt werden, Leute, die auf uns zukommen und bestimmte Probleme haben, Schwierigkeiten, Dinge, Fragen, die wir einfach beantworten können und sollen, fähig sein, diese Dinge zu beantworten. Aber erstmal noch eine kleine Insider-Frage, nochmal Bibelwissen. Wer war die Frau Abrahams?
Ihr alle kennt wahrscheinlich die Geschichte schon. Am Mittwoch war ich ziemlich nervös und habe Abraham mit Rebekka verheiratet. Und sonst alles, die anderen Namen Hagar und Co. richtig gesagt. Aber ich wurde eines Besseren belehrt, indem Dieter mich gefragt hatte oder gesagt hat, denk an unsere Schwester Saffhauser, und dann fiel mir auch der Name wieder ein, nämlich dass Abraham mit Sarah verheiratet war.
Gut, danke.
Der war total durch den Wind, der Junge.
Ja.
Das war ganz am Anfang.
Ganz am Anfang.
Das ist ganz normal.
Der Grill wurde immer heißer, ne?
Richtig.
Genau. Aber lass uns erstmal ein bisschen locker beginnen. Systematische Theologie. Was ist denn systematische Theologie? Vielleicht kannst du uns eine kurze Definition geben, was das eigentlich ist.
Eine kurze Definition, ich versuche es. Systematische Theologie ist wirklich das Erforschen von Gottes Wort und einfach die Struktur in Gottes Wort zu erkennen und dann systematisch einzuteilen, um einfach verschiedene Bereiche benennen zu können, wie Christologie oder Bibliologie, um einfach das einteilen zu können, aber wir gehen systematisch an die Bibel heran, um ein Konzept zu haben, mit dem wir die Bibel erforschen können und wo wir dann zu einer systematischen Schlussfolgerung auch kommen, zu einer geordneten.
Genau, wir ordnen das nach Themen. Vielleicht fallen dir auch noch ein paar solche Bereiche ein? Kannst du mal kurz erklären? Du hast zum Beispiel gesagt Christologie.
Christologie. Was ist Christologie? Christologie ist die Lehre von Christus. Das, was wir im Gotteswort über Jesus Christus finden, das beinhaltet die Christologie. Dann gibt es die Bibliologie. Das ist natürlich die Schrift an sich, ja, die Wahrheit, die Inspiration der Schrift. Die Angelologie ist keine. Es geht nicht an die Angler, ja, sondern an die. Ist die Lehre über die Engel, was die Bibel über Engel und Dämonen aussagt. Dann haben wir die Ekklesiologie, das ist die Lehre der Gemeinde, was Gott über die Gemeinde sagt. Dann haben wir die Eschatologie oder Eschatology auf Englisch, je nachdem, welche Aussprache man bevorzugt. Das ist die Lehre der letzten Dinge oder der letzten Zeit, der Endzeit. Was gibt es noch alles? Theologie natürlich, das, was die Bibel über Gott sagt. Genau, Prolegomena ist die Einleitung, die Hinführung. Pneumatologie ist die Lehre über den Heiligen Geist. Hamartheologie, die Lehre über die Sünde. Und Anthropologie, die Lehre über den Menschen, was die Bibel über den Menschen zu sagen hat.
Sehr schön.
Was vergessen?
Nee, das war...
Soteriologie habe ich vergessen. Ja. Die Lehre über das Heil, über die Errettung.
Da gibt es noch Kosmologie, aber das ist ein sehr spezieller Teil. Was denkst du, worüber geht es doch da?
In der Kosmologie geht es um das Universum.
Genau.
Also und... Wir sehen auch, wie wir einfach eine Bestätigung von Gott in dem geordneten Universum finden. Also beweist sich Gott durch die Schöpfung, können wir eigentlich sehen, dass Gott existiert. Genau.
Du hast vorhin gesagt, Theologie oder eben auch Fundamentaltheologie. Lass uns da mal ein bisschen in diesen Bereich reingehen und da eine Frage rausgreifen. Was ist nochmal Fundamentaltheologie?
Die Fundamentalen. Das ist einfach die Grundlage, die wir legen, die Grundlage über die Theologie, da gehört die Dreieinigkeit zum Beispiel genau. dazu, also wirklich das, was fundamental für unseren Glauben ist.
Genau, richtig. Genau.
Was Gott selbst betrifft, danke. Ja.
Also, und das ist jetzt die Frage, jemand hat eine Diskussion mit den Zeugen Jehovas gehabt, die sagen, die Bibel lehrt nirgends die Dreieinigkeitslehre, auch findet man das Wort nicht in der Bibel, so als Wort Dreieinigkeit. Und die Frage, die dieser Bruder an dich stellt, ist dann, warum ist diese Lehre denn eigentlich so entscheidend für uns? Und wie kann er dann in einem weiteren Gespräch mit den Zeugen Jehovas weiterfahren oder weitermachen? Oder wie sollte er sich da verhalten grundsätzlich? Mhm. Das sind so die beiden Fragen.
Ich fange an, warum die so fundamental wichtig für uns ist. Ja, wir sehen, wenn wir nicht an die Dreieinigkeit glauben, wenn wir zum Beispiel denken, wie die Zeugen Jehovas, dass Jesus Christus nicht Gottes Sohn ist, sondern irgendein Prophet war, dann wäre unsere Errettung in Frage gestellt. Weil wie kann ein sündiger Mensch für Sünder sterben und Gerechtigkeit erwirken? Ja, denn wir sind alle in Sünde empfangen. Das könnt ihr im Römerbrief lesen, Kapitel 5, soweit ich mich erinnere, dass wir alle in Sünde empfangen sind.
Darfst du auch die
Bibel benutzen? Ja, genau, richtig, ja. Aber erstmal wäre unsere Errettung sehr in Frage gestellt, weil Jesus nicht Gott wäre, sondern irgendein Mensch, der nur für sich selbst sterben könnte. Zweitens würde sich natürlich die große Frage nach dem ergeben, warum wir denn Jesus Christus überhaupt anbeten oder warum Jesus Christus sich anbeten lässt, wenn er nicht Gott wäre. Ja, denn nur Gott ist würdig, angebetet zu werden. Das seht ihr zum Beispiel, wenn der Engel dem Johannes erscheint in der Offenbarung, der lässt sich nicht anbeten. Ja, er sagt eindeutig, ich bin es nicht würdig, angebetet zu werden, das Lamm auf dem Thron, und das ist Jesus. Und wir finden in Gottes Wort wirklich nicht das Wort Dreieinigkeit, das ist richtig, aber wir finden in 1. Mose 1 gleich, und ihr kennt die Stelle, lasst uns Menschen machen. Und hier wird das hebräische Wort Elohim benutzt, was im Plural für Gott steht. Und es wäre ja auch komisch, wenn Gott nur ein Gott wäre, oder ein nicht, er ist ja nur ein Gott, aber hat drei Wesen. Wenn Gott nur Gott der Vater wäre und von uns redet, das wäre irgendwie, würde auch nicht passen. Aber wir finden in der Schrift immer wieder, dass Jesus Christus mit Gott gleichgesetzt wird oder er sich selbst auch sagt. Was sagt er in Johannes 10, Vers 30? Ich und der Vater sind eins, richtig. Ja. Dort sehen wir, dass er selber seine Gottheit bestätigt. Ja, wir sehen das auch, wenn er vor Pilatus steht. Und Pilatus ihn fragt, bist du der Sohn? Bist du der Christus? Dann sagt Jesus nicht, nee, ich bin es nicht, sondern er sagt, du hast es gesagt, so ist es. Ja? Und dasselbe gilt auch für die Situation zum Beispiel von Ananias und Sapphira in Apostelgeschichte 5, die, wen haben sie betrogen? Den Heiligen Geist. Ja, und dann heißt es nur ein, zwei Verse weiter, ihr habt Gott betrogen. Ja, der Heilige Geist wird Gott gleichgesetzt. Und dann seht ihr weiter in Römer 8, ich muss selber immer noch überlegen, Römer 8, Vers 9, da heißt es, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, aber hier wird der Heilige Geist und Christus auf eine Stufe gestellt, quasi in ihrer Gottheit gleichgesetzt. Und dann 1. Korinther 3, ist das soweit ich weiß, wo dann, ich habe ja schon alle drei Verbindungen, gell? Ich habe schon alle drei, aber wir finden immer wieder Stellen, wo, klar, Gott der Vater, ihm sagen wir alle Zeit Dank, das sehen wir immer wieder, aber dann wird eben auch gesagt, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes, 1. Korinther 3 heißt es auch, das kenne ich jetzt nicht ganz auswendig, 3 Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, Entschuldigung, und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Also wieder dasselbe. Und so kann man mit der Schrift die Dreieinigkeit Gottes beweisen. Aber die Zeugen Jehovas sind natürlich sehr gut ausgebildet, auch solchen Dingen einfach zu widersprechen oder das ganz klar abzulehnen. Und das Wichtigste, was ein Zeuge Jehovas hören muss, wenn ihr mit ihm redet oder wenn wir mit ihm reden, ist das Evangelium. Ja, wir können uns ganz schnell, und die Frage habe ich auch sehr schnell in die Richtung beantwortet letzten Mittwoch, dass wir uns sehr schnell darauf einschießen, grammatikalische Sachen rauszufinden und irgendwie versuchen zu überzeugen, okay, Jesus ist Gott. Aber das, was sie hören müssen, ist das Evangelium. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das, wenn ihr ihnen nichts anderes sagen könnt als das Evangelium, habt ihr ihnen genug gesagt, was sie hören müssen. Ja, und wenn sie dann nicht mehr kommen wollen, dann habt ihr eure Pflicht erfüllt, das Evangelium zu verkünden. Aber die Dreieinigkeit finden wir ganz klar in Gottes Wort.
Gut, danke. Also das Konzept der Dreieinigkeit wird gelehrt. Das ist einfach ein Begriff, den wir halt verwenden, um das so zu bezeichnen. Aber es geht vor allem um das Konzept, das wir finden in der Bibel. Und das ist genau richtig. Und auch das Evangelium ist tatsächlich das, was die Zeugen Jehovas am meisten brauchen, weil das ist die Kraft Gottes zur Rettung gemäß Römer 1, 16. Lass uns in dem Fall noch ein bisschen mehr in die Christologie gehen, die Lehre über Christus, hast du schon gesagt. Und einfach, ich möchte dir einfach so ein paar Begriffe an den Kopf werfen und du einfach kurz mal uns erklären, was das genau bedeutet, weil manche Leute oder, ja, lesen vielleicht mal ein Buch über systematische Theologie und sie treffen aber sich so komische Ausdrücke an und sagen, okay, was bedeutet eigentlich Inkarnation?
Inkarnation, das findet ihr zum Beispiel in Johannes 1 direkt, das Wort wurde Fleisch. Aber Jesus ist Mensch geworden, das ist die Inkarnation.
Also Fleischwerdung. Die Fleischwerdung, genau. Ja. Richtig. Oder ich habe ein anderes interessantes Wort gefunden, Kenose.
Kenosis, jawohl, das findet ihr in Philipper 2. Ihr erinnert euch in Philipper 2, als Paulus davon schreibt, dass sie die gleiche Gesinnung haben sollen wie Christus. Und dann in diese Christologie eigentlich einsteigt, ja, wo es dann heißt ab Vers 5, denn ihr sollt gleichgesinnt sein, wie Christus auch war, der als in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst. Das heißt, die Kenose ist diese Entäußerung, dass er einige Eigenschaften, wie zum Beispiel die Allgegenwart, für einige Zeit beiseite gelegt hat, ja, um Mensch zu werden. Richtig, das ist die Entleerung, die Entäußerung, die Kenose.
Genau, super, danke. Dann noch ein Wort, was ich gefunden habe, die hypostatische Einheit.
Hypostatische Einheit. Tja, damit hat er mich erwischt. Sechste Mose gucke ich nicht nach. Nein. War das ein Hint?
Christologie.
Christus, das Wesen Christi. 100% Mensch, 100% Gott?
Ja.
Gut geraten. Aber es war wirklich geraten jetzt. Ja? Aber dass er 100% Mensch und 100% Gott ist.
Und dann haben wir noch einen. Die Theophysiose.
Er freut sich selbst, Dieter. Theophysiose. Das muss ja irgendeine irgendeine Verbindung zwischen irgendwas mit Gott und Verbindung zu tun haben.
Ja, das ist nicht schlecht.
Aber Verbindung zu wem? Theophysiose.
Das ist die Verbindung der Fantasie, die Pascal
hat. Es gibt es nicht.
Aber es ist trotzdem die Verbindung der okay.
Also den Ausdruck gibt es nicht. Wollen wir mal sehen, ob irgendwas jetzt hier...
Ich schaue mal in Google nach, ob es Theophysiologie ist.
Also ich habe schon gegoogelt, man findet nur Physiotherapie.
Das wird dann die christliche Physiotherapie. Wer
weiß. Gehen wir weiter vom theologischen Fach Chinesisch. Wieder mal so ein bisschen zu einer eher praktischen Frage. Ein frisch Bekehrter kommt auf dich zu und möchte gerne wissen, was ist denn der Hauptpunkt inhaltlich der Bergpredigt von Jesus?
Die Bergpredigt Matthäus 5 bis 7, ja, wo Jesus natürlich gezielt auch zu seinen Jüngern spricht, aber natürlich die Schriftgelehrten und so weiter zuhören. Und wir sehen einfach, wie Gott ganz klar macht, wie Jesus ganz klar macht, dass es um Gerechtigkeit geht, ja, und wie man sie nicht erlangen kann. Er richtet ziemlich harte Worte an die Pharisäer, die das Gesetz ständig halten oder versuchen zu halten nach außen hin, aber darum geht es nicht. Und das findet ihr immer wieder auch zum Beispiel in Kapitel 5, ja, wenn es um Ehebruch und Ehescheidung geht, ja, du sollst nicht Ehe brechen, in Vers 27, und dann verschärft er dieses Gesetz, indem er in Vers 28 sagt, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen, was eigentlich deutlich macht, dass man das Gesetz niemals einhalten kann. Auch Vers 48, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Und das finden wir auch im 2. Mose, seid heilig, denn ich bin heilig. Ja, und er zeigt einfach auf, dass es hier um Gerechtigkeit geht und eine Gerechtigkeit, die wir uns nicht durch Werke irgendwie erarbeiten können, richtet sehr harte Worte an die Pharisäer. Um Gerechtigkeit.
Ja, man braucht eine Gerechtigkeit, die außerhalb von uns liegt. Ja. Die Gerechtigkeit muss eben die der Pharisäer und Schriftgelehrten übertreffen. Das ist genau richtig. Ja. So, jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Die Pneumatologie, das hat nichts mit Atembeschwerden zu tun. Es ist keine Pneumonie, sondern es ist die Lehre des Heiligen Geistes, hat er vorhin schon gesagt. Und da kommt ein Mitglied aus deiner Gemeinde zu dir und der war in einem charismatischen Gottesdienst und ihm wurde da gesagt, dass er noch mit dem Heiligen Geist getauft werden müsste und eine zweite Erfahrung machen müsste. Und die Frage ist jetzt, wie würdest du diesem Bruder oder dieser Schwester mit der Schrift weiterhelfen? Vielleicht nennst du auch ein paar Kernstellen, die du zitieren würdest. Oder gleich vorlesen, dass wir das einfach sehen, wie du das von der Bibel her begründest. Ob er diese zweite Taufe braucht oder halt eben nicht, je nachdem. Ja.
Auf jeden Fall ist es so, dass es keine zweite Taufe gibt. Ja, wir sehen zwar immer wieder auch, dass im Johannesevangelium davon gesprochen wird, ich werde euch meinen Geist geben. Auch Apostelgeschichte 1, Vers 4 sagt Jesus das, und das sind Stellen, die dann auch oft dazugenommen werden. Da heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 4, und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr von mir vernommen habt. Ja, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und solche Stellen werden ganz schnell genommen und wird einfach gesagt, gut, jetzt warten wir noch drauf, dass du mit dem Heiligen Geist getauft wirst. Ja, du glaubst jetzt an Jesus, aber du wirst mit dem Heiligen Geist getauft. Aber der Geist wurde nicht gegeben zu Jesu Zeit. Warum nicht? Weil Jesus noch auf der Erde war. Ja, und solange Jesus auf der Erde war, hat es den Heiligen Geist noch nicht in dem Ausmaß gebraucht, dass wir mit dem Heiligen Geist getauft werden müssen. Der Heilige Geist ist uns als Tröster, als Beistand gesandt. Und wir sehen, dass mit dem Zeitpunkt der Bekehrung auch diese Geistestaufe stattfindet. Ja, 1. Korinther 12 ist das. Ja, da heißt es in Vers 11, Dies aber alles bewirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Und das geschieht mit dem Zeitpunkt der Errettung, denn gleich wie der Leib einer ist und auch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele Glieder sind, des Leibes eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist und durch einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Aber wir sind alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Wir sind nicht, okay, ihr kommt jetzt in die Gemeinde, habt euch vielleicht bekehrt, ja, aber jetzt wartet ihr noch drauf, in den Leib Christi hineingetauft zu werden durch den Heiligen Geist. Das wird nicht, das ist ein und derselbe Prozess. Wenn du dich für Christus entscheidest, wenn Christus dich errettet, wenn du wiedergeboren wirst, dann wirst du gleichzeitig mit dem Heiligen Geist getauft und bekommst gleichzeitig eine Gabe, denn der Geist wird sie dir zuteilen, wie er es möchte. Genau.
Jetzt vielleicht noch eine Frage, die da ein bisschen dran anschließt. Was machen wir denn zum Beispiel eben mit Stellen? Du hast es ein bisschen erwähnt in Apostelgeschichte 19, wo es heißt, ihr habt da irgendwas gelesen, ich spiele jetzt hier mal den Bruder, ne? Irgendwas sowas wie, ihr habt den Heiligen Geist noch nicht empfangen. Und die waren doch schon gläubig, diese Leute da. Da steht es, die haben geglaubt, aber die haben den Heiligen Geist noch nicht empfangen. Was mache ich denn damit? Weil das sind die Stellen, die die Charismatiker oft dann anführen, um ihre Lehre zu beweisen. Ja.
Aber Apostelgeschichte 19, da geht es um die Jünger des Johannes, ja, die kommen und die Paulus dann anspricht und fragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworten ihnen, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und da müssen wir ein bisschen zurückschauen, was für eine Verkündigung oder was für eine Taufe hat Johannes gelehrt, die Taufe zur Buße. Und dann sehen wir aber später, dass wir die Taufe auf Christus hin haben. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist dann Vers 4, ja, oder Vers 3, findet ihr das schon? Und er sprach zu ihnen, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten, auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt. Das heißt an den Christus Jesus. Das heißt, die Jünger des Johannes haben das Evangelium bis dahin noch gar nicht gehört. Ja, sie haben zwar geglaubt, was Johannes verkündigt hat, aber jetzt mussten sie noch an den glauben, der nach Johannes kam, an Jesus Christus. Und als sie das hörten, Vers 5, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Ja, also das sind Wiedertäufer, kann man fast sagen. Ja, aber es ist so, dass sie noch nicht gläubig an Herrn Jesus Christus waren, sondern nur auf die Buße hingetauft wurden. Genau.
Super, danke. Das ist also eine Übergangszeit da in der Apostelgeschichte, die wir sehen, und deshalb müssen wir vorsichtig sein, direkte Lehrsätze davon abzuleiten. Gut, jetzt gehen wir noch ein bisschen in die Anthropologie. Das ist die Lehre des Menschen. Und zwar, jemand kommt auf dich zu, auch in der Gemeinde, und ist ein bisschen verwirrt, weil er hat gehört, oder vielleicht ist es sogar deine Tochter eines Tages, die auf dich zukommt, in der Schule gehört, wir stammen alle vom Affen ab. Wir sind irgendwie so weiterentwickelte, genau, Affen. Mhm. Und wir wissen ja, was unterscheidet uns denn eigentlich von den Tieren? Ja, weil wenn wir keine fortgeschrittenen Affen sind, was macht den Menschen denn so besonders im Gegensatz zu einem Tier?
Also zum einen kann man bei manchen Leuten vielleicht denken, dass sie vom Affen abstammen. Aber es ist definitiv nicht so. Da müsst ihr nur 1. Mose 1 aufschlagen und auch 1. Mose 2, wo es einfach heißt, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, ja, uns gleich. Und sie sollen über die Tiere des Feldes herrschen. Ja, 1. Mose 1, Vers 27, um den Dreh. Und dann 1. Mose 2, natürlich ganz klar die Aufforderung, was Adam alles machen sollte im Garten. Also Gott hat uns einen Verstand gegeben, er hat uns eine Sprache gegeben, mit der wir uns verständigen können, kein UU und AA. Ja, er hat uns einen, ja, Verstand ist die Ratio, aber wir können erfassen, wir können nachdenken, wir können erfassen, wir können lernen, wir können feststellen, dass es einen Schöpfer geben muss. Ja, und das können Affen oder andere Tiere nicht. Ja, das könnt ihr auch, Hiob ist es, glaube ich, gell, wo Gott einfach spricht, der Strauß ist so dumm, er steckt seinen Kopf einfach in Sand. Ja? Zum Beispiel, also wir sehen, dass Tiere keinen Verstand haben, aber der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen wurde, was durch die Sünde, durch den Sündenfall natürlich sehr verzerrt wurde. Aber mit unserem Errettetwerden, mit unserer Wiedergeburt, wird das Bild wieder hergestellt. Und eines Tages werden wir natürlich auch die verherrlichten Leiber bekommen, wenn der Herr uns zu sich holt. Aber mit unserer Errettung bekommen wir auch die Frucht des Geistes zum Beispiel. Kein Tier ist freundlich, geduldig und gütig oder absichtlich arbeitet daran, freundlicher und geduldiger zu werden, sondern wir unterscheiden uns. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen und die Tiere nicht.
Genau, und das ist der wichtige Punkt, das Ebenbild Gottes, das moralische Denken, was das Tier nicht hat. Also da gibt es eindeutige Unterschiede und das kann man deutlich sehen. Sehr schön. Dann verlassen wir jetzt den Bereich der systematischen Theologie und nähern uns jetzt mal so ein bisschen der sogenannten praktischen Theologie. Ihr wisst ja alle schon, was ich von dem Ausdruck denke, aber weil alle Theologie letztlich praktisch ist, aber man nennt das einfach so, weil das dann eben teilweise seelsorgerliche Situationen sind oder ethische Fragen, und da möchte ich jetzt auch in den Bereich auch noch ein bisschen einsteigen. Und zwar, das Erste, was ich gerne wissen möchte, ist, jemand will wissen, ob es einen biblischen Grund gibt für eine legitime Scheidung. Heißes Eisen.
Sehr heißes Eisen. Kann.
Mal gucken, was er damit macht.
Wir haben auch am Mittwoch schon darüber gesprochen. Legitime Gründe, diesen Bund aufzuheben, gibt es drei. Okay. Der eine, der von Gott gewollte, von Anfang an gewollte, ist der Tod. Ja, nur bis dass der Tod euch scheide. Aber dann hat Gott aufgrund der Verhärtung des Herzens, vor allem des Volkes Israel, dann das Gesetz erlassen, dass man sich auch scheiden lassen darf aufgrund von Unzucht. Ja, wenn ein Partner fremd geht, dann darf man ihm einen Scheidebrief ausstellen, darf man sich scheiden lassen. Und der dritte Grund ist, wenn du einen ungläubigen Partner hast, der dich verlassen möchte, aufgrund deines guten Zeugnisses. Okay? Nicht, weil du ihn rausgeekelt hast, genau, sagt Dieter, oder nicht, weil du ihn vergrault hast oder weil du...
Ich werde so eine Kratzbürste.
Ja, genau, richtig. Egal ob als Mann oder als Frau, wenn dein ungläubiger Partner dich verlassen möchte, dann sollen wir ihn ziehen lassen. Ja, das findet ihr in 1. Petrus zum Beispiel, ja, wo es einfach heißt, wir sollen uns in Stille oder die Frau soll sich in Stille unterordnen, auch wenn ihr Mann ungläubig ist, ihn so gewinnen. Und dann in 1. Korinther ist dann natürlich die Stelle, wir sollen ihn ziehen lassen.
Genau. Also das heißt jetzt, ich überspitze das Ganze jetzt ein bisschen hier, wenn jetzt jemand in der Gemeinde, sagen wir mal, eine Frau hat einen Mann, der ist ein Ehebruch gefallen. Das heißt, dann muss sie sich von ihm scheiden lassen.
Auf jeden Fall. Nein, bitte nicht. Okay. Scheidung, Malachi sagt das in Kapitel 2, Gott hasst Ehescheidung. Ja, und das ist nach wie vor sein moralischer Standard. Er hasst die Ehescheidung. Das heißt, die Ehescheidung sollte immer der allerletzte Ausweg sein, von dem man immer abraten sollte. Ja, da greift dann die Vergebung, die Versöhnung, wenn der Mann bußfertig ist natürlich und auch daran arbeitet, ja, dann gilt es, daran zu arbeiten, die Vergebung oder Vergebung zu lernen, ihnen beizubringen, was das überhaupt bedeutet in so einer schwierigen Situation. Aber das Ziel sollte die Zusammenführung der beiden wieder sein.
Lass uns an die Situation jetzt noch ein bisschen anknüpfen, wenn wir gleich ein bisschen in die Seelsorge einsteigen hier. Wie würdest du denn ein solches Paar begleiten? Eben, nehmen wir jetzt mal an, der Mann ist in Unzucht gefallen, in Ehebruch, und die Frau ist ja natürlich drauf und dran, sich irgendwie scheiden lassen zu wollen, aber irgendwie überlegt sie sich das noch so ein bisschen und ist natürlich tief verletzt, ist enttäuscht, frustriert. Und der Mann ist aber bußfertig, er möchte das wieder gut machen. Und wie würdest du diese Situation handeln? Also wie würdest du damit umgehen? Ja.
Viel beten. Zuerst beten.
Sehr gut.
erst beten und dann wahrscheinlich nochmal beten.
Nehmen wir jetzt mal an, sie sind beide bereit, sich mit ihr zu treffen und Was würdest du da, auf was würdest du achten? So, das ist so die Vorgehensweise.
Ich würde erstmal rausfinden wollen, wie es dazu kam. Ja, also was die Gedanken des Mannes waren in dem Fall. Nicht, dass Frauen grundsätzlich davor geschützt sind, Ehebruch zu begehen. Was die Gedanken waren, vielleicht auch, wo die Frau einen Teil dazu beigetragen hat. Ja, es, in einer Ehe, ihr wisst, das ist die Einheit zwischen Mann und Frau und die Einheit muss ja irgendwo gestört worden sein. Also erstmal versuchen herauszufinden, was denn die Ursache ist, ja, oder war, wo auch die Sünde dahinter steckt. Vielleicht ist der Ehebruch einfach nur die Spitze vom Eisberg. Ja, das, wie sich das halt geäußert hat, seine Selbstsucht oder sein Stolz oder sein Hass kann das genauso sein. Ja, und dann würde ich mit Ihnen sehr intensiv über Vergebung natürlich sprechen, 70 mal 7 mal zum Gleichnis vom Knecht gehen, wo steht das Gleichnis? Lukas. Der die vielen Talente oder dieses Unbezahlbare dem König schuldet, ja, und der König ihm das einfach vergibt. Ja, zu dieser Stelle würde ich gehen, würde ich sehr intensiv mit Ihnen anschauen. Zum Beispiel auch zum Philemonbrief, ja, die zerstörten Herzen oder einfach diese große Enttäuschung, die wir auch dort sehen können. Oder die Aufforderung von Paulus, Onesimus wieder aufzunehmen. Zu solchen Stellen einfach um Vergebung durchzugehen. Epheser 4, vergebt einander gleich, wie Gott euch vergeben hat in Christus. Zu solchen Stellen würde ich gehen, um Ihnen einfach zu zeigen, was es bedeutet, zu vergeben. Vielleicht, ich kenne die Situation, denn in dem Fall kenne ich sie vielleicht ein bisschen besser. Angenommen, die Frau ist wirklich sehr enttäuscht, sehr traurig, was sie definitiv ist. Wahrscheinlich hätte ich meine Frau dabei, ja, bei der Seelsorge des Ehepaares. Aber es kann sein, dass sie zu dem Zeitpunkt nicht zusammen wohnen. Ja, weil einfach die Frau sagt, okay, wir müssen das jetzt irgendwie erstmal auf die Reihe kriegen, bevor das Vertrauen wieder da ist. Aber es geht um Vertrauen, geht um Vergebung, Versöhnung. Ja.
Gut, danke. Anderes Thema. Was sagt die Bibel über Politik?
Über Politik, dass wir alle einen Aufstand üben sollten. nein, okay. Römer 13 ist natürlich das Schlüsselkapitel hier, ja, wo es einfach darum geht, dass Gott die Obrigkeit gegeben hat. Gott hat der Obrigkeit das Schwert gegeben, damit sie richtet, ja, und Recht übt. Und wir sollen uns ihr unterordnen. Ja, jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Also ob das Diktatur, Demokratie, Monarchie ist, es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott ist. Ja, wir sollen uns der Regierung unterordnen, dort, wo es nicht Sünde ist. Ja, wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Finden wir auch viele, viele Beispiele, wo Menschen sich nicht, in der Bibel, wo Menschen sich nicht unter das Gesetz der Könige oder Herrscher gebeugt haben. Dann haben wir in 1. Timotheus natürlich auch, dass wir für unsere Regierung beten sollen, damit wir in Frieden und in Ruhe hier leben. Ja, also nirgendwo in der Bibel werden wir dazu aufgefordert, uns aufzulehnen, weil die Arbeitsverhältnisse so widrig sind oder zu dem Zeitpunkt, wir haben gerade im 1. Timotheus über Sklaven geredet, Paulus sagt nicht, macht mal eine Revolte hier, es kann nicht sein, dass es Sklaverei gibt, ja, sondern dient eurem Herrn, als ob ihr Christus dient. Und wir sollen uns den Obrigkeiten unterordnen und ihnen dienen, für sie beten, aber nur bis zu dem Grad, wo sie nicht von uns verlangen zu sündigen.
Sehr schön, danke. Ein junger Mann kommt zu dir aus der Gemeinde und er hat ein echtes Verlangen nach geistlichem Wachstum. Er ist mit der Bitte zu dir gekommen, dass du Jüngerschaft mit ihm machen würdest. Unter welchen Umständen würdest du zur Verfügung stehen, ihm seinen christlichen Wandel zu helfen? Und was ist das Erste, was er machen sollte? Also sozusagen, welche Hausaufgaben würdest du ihm geben?
Der junge Mann ist sehr schön, wenn er dieses Verlangen hat. Ja, aber wenn er zum Beispiel nicht in den Gottesdienst kommt, ja, dann wäre das die allererste Hausaufgabe, kommen, wenn möglich, zu den Gemeindeveranstaltungen. Ja, also wenn möglich. Ja, Hebräer sagt, wir sollen die Versammlung nicht verlassen, Hebräer 10. Wir sollen den Gottesdienst nicht versäumen. Der Sonntag, wenn der junge Mann nicht arbeiten muss und der Sonntag morgens um 9 nicht hier sitzen kann, weil er Samstagabend zu spät ins Bett geht oder weil er einfach zu faul ist, herzukommen. Das wäre die erste Hausaufgabe. Ja, wenn es ein junger Mann ist, der sehr regelmäßig und treu dabei ist, dann bin ich auch sehr gerne bereit, mich mit ihm zu treffen. Ja, dann würde ich von ihm wissen wollen, wie regelmäßig er in seiner Bibel liest, was er in seiner Bibel liest. Und das wäre die nächste Hausaufgabe. Ja, lies deine Bibel. Ihr kennt das Lied, lies die Bibel jeden Tag. Bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ja, also Gebet, Gottes Wort, Gehorsam, Glauben und Gemeinschaft. Also die 5 Gs. Die 5 Gs, jawohl.
Jetzt kommt eine etwas herausfordernde Situation. Ein 39-jähriger Mann, den du kennst, fragt seinen Arzt, dich anzurufen, um ihn umgehend im Krankenhaus zu besuchen. Also kriegst du diesen Anruf. Der Mann hat gerade erfahren, dass er an einem bösartigen Krebs leidet und dass er noch weniger als ein Jahr zu leben hat. Er ist verheiratet und hat 3 Kinder von 4 bis 13 Jahren. Was wirst du ihm sagen und was wirst du seiner Frau und seinen Kindern sagen?
Zunächst würde ich natürlich hinfahren, vielleicht sogar Frau und Kinder abholen, wenn sie noch nicht dort sind. Ja. Und erstmal beten. Ja, nicht, weil das jetzt die Standardantwort ist, was man in der Seelsorge zuerst machen sollte, sondern wirklich auch gemeinsam beten, auf dem Weg dorthin für mich beten und dann dort beten und dann auch eine Zeit der Trauer mit ihnen verbringen. Ja, ich würde nicht sofort ankommen, ja, ins Zimmer reinstürmen, Gott lässt alles denen zum Besten, die ihn lieben. Ja, ich nehme stark an, dass da ich den Mann kenne, wird er auch diese Bibelstelle kennen. Ja, und was er jetzt braucht, ist ein Freund, der an seiner Seite ist, der mit ihm weint, der ihn tröstet. Ja, Römer 12, wir sollen weinen mit den Weinenden. 1. Thessalonicher 5, wir sollen die Kleinmütigen trösten. Ja, und das wäre der erste Schritt, bevor man dann zu Römer 8 kommen kann oder auch zu Psalm 139. Ja, in deinem Buch sind geschrieben alle Tage meines Lebens. Ja, und Römer 8, denn ich bin davon überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ja, und wir ihn so einfach trösten, da sein, für ihn beten, aber sehr viel auch Zeit in der Stille verbringen, wie Hiobs Freunde am Anfang gemacht haben. Sie haben sich einfach dazugesetzt, ja, und haben mit ihm gelitten, bevor sie ihren Mund aufgemacht haben.
Das war das einzige Richtige, was sie gemacht haben. Dann später wurde es dann nicht so schön, ja, aber stimmt, genau. Ja. Gut. Danke. Hoffnung vermitteln ist einfach sehr, sehr wichtig. Und eben die Leute nicht gleich mit Bibelstellen überfahren, sondern erstmal da sein, Freund sein, ist genau richtig, sehr wichtig. Eine weitere noch. Ein Teenager aus deiner Gemeinde kommt zu dir und schüttet sein Herz bei dir aus über sein schlechtes Selbstbild. Er sagt, dass dies sein Problem sei seit seiner Kindheit. Es gibt bei ihm keine offensichtlich größeren Anzeichen von Sünde in seinem Leben. Er ist sogar einer der vorbildlicheren jungen Männer der Gemeinde. Er vertraut dir an, dass im letzten Monat dieses Problem wieder öfters aufgetreten sei. Wie würdest du dich diesem Problem annehmen? Also schlechtes Selbstbild.
Mein erster Gedanke war, es eigentlich sehr gut, dass er ein schlechtes Selbstbild hat. Ja, wenn wir das anhand der Bibel definieren, aber so wie wir das Selbstbild heute hier in unserer Welt definieren, ist es einfach dieses schlechte Selbstwertgefühl, ja, was sehr viel mit Stolz zu tun hat. Ja, ich denke höher von mir, als ich zu denken gebührt. Und dadurch versage ich dann vielleicht und denke dann, oh, ich bin ja gar nichts wert. Ein schlechtes Selbstbild zu haben, und auch wie der junge Mann sagt, ich bin eigentlich ein vorbildlicher junger Mann in der Gemeinde, ist das sehr hochmütig, sehr stolz. Ja, und wir lesen in der Schrift, dass Gott den Hochmütigen widersteht, den Demütigen aber gibt er Gnade. Ja, in 1. Petrus 5 zum Beispiel. Und dann würde ich mit ihm zusammen, ich würde erstmal versuchen oder herausfinden, ob er verstanden hat, was das Evangelium ist. Ja, würde da durchgehen mit ihm. Und bei Römer 3, 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Spätestens da sollte uns klar werden, dass es gut ist, wenn wir nicht gut von uns denken. Ja, und dann eben zu Römer 12 gehen, denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Wenn dieser junge Mann gläubig ist, dann trifft das auch auf ihn zu. Und wenn dieser junge Mann gläubig ist, dann wäre der Epheserbrief eine sehr gute Anlaufstelle, weil wir dort in den ersten drei Kapiteln finden, wer wir in Christus sind, was eigentlich unseren Selbstwert bestimmt. Christus bestimmt unseren Selbstwert und nicht ich selbst oder die Schule oder irgendjemand anders. Und dann in Epheser 4 bis 6 finden wir dann, wie wir das jetzt ausleben sollten. Ja, wer wir in Christus sind. Genau, aber die Auswirkungen dessen. Und das würde ich mit ihm sehr intensiv durcharbeiten. Sehr schön.
Warum er dieses Bildnis hat? Warum er sich so sieht?
Warum er sich so sieht? Ja, das wäre auf jeden Fall eine Frage, um auch zu verstehen, woher kommt das? Ja, wenn es schon in deiner Kindheit angefangen hat, wie hat es begonnen?
Ja, was ist auch der Standard, woran er das festmacht?
Richtig.
Der genau. Maßstab, mit dem er sich misst und so weiter. Ja, das sind genau alles die Fragen, das Evangelium. Ja. Also wenn wir schon dabei sind, vielleicht noch eine letzte Frage. Eine junge Frau zweifelt ihre eigene Errettung an. Sie hat Heilsgewissheit oder keine Heilsgewissheit, oder hat zumindest Zweifel daran. Ist aber auch jetzt äußerlich gesehen in der Gemeinde Mitglied. Sie ist nicht bekannt dafür, irgendwie welche groben Sünden sozusagen, steht nicht unter Gemeindezucht oder irgend sowas. Aber wie würdest du so jemandem helfen jetzt? Würdest du ihr sagen, na, das ist schon okay, zweifle das nicht an, das ist vom Teufel oder keine Ahnung. Was hättest du für einen Rat für sie?
Das ist auf jeden Fall nicht meine Verantwortung, ihr das Heil zuzusprechen. Ja, das sollte ich auch nicht machen. Ich möchte nicht, dass sich Leute aufgrund meiner Aussage in einer falschen Gewissheit wiegen. Ja, und auch hier, wie kommt die Person darauf? Ja, es muss ja irgendeinen Grund haben, warum sie das anzweifelt. Auch hier wieder, wenn sie Gottes Wort nicht regelmäßig liest, ja, dann wird man das anzweifeln irgendwann. Und sie einfach auch durch den ersten Johannesbrief führen, in dem Fall, weil wir dort einfach finden, wer seine Sünden bekennt, ist er treu und gerecht, 1 Vers 9, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das soll ein immer wiederkehrender Prozess sein, dass wir unsere Sünden bekennen. Nicht, dass wir jedes Mal neu gerettet werden. Okay, es gibt nur einen Zeitpunkt der Errettung, wenn der in Frage gestellt wird, dann durch das Evangelium gehen und dann aber durch den ersten Johannesbrief aufzeigen, was es bedeutet, im Licht Gottes zu wandeln und wie das aussieht und warum wir das überhaupt können. Ja, und hier die Gewissheit einfach aus dem ersten Johannesbrief, bestärken oder eben zur Buße und Glauben an das Evangelium überführen.
Was denkst du, welche Ursachen könnte es sonst noch haben, wenn jemand eben sagt, ich bin mir jetzt keiner groben Sünde bewusst, ich lebe nicht irgendwie eben, ich gucke mir nicht Pornografie an oder irgendwie sowas. Was könnte es sonst noch für Ursachen haben, warum jemand sein Heil anzweifelt?
Vielleicht Belehrung in der Vergangenheit, dass man sein Heil verlieren kann. Ja, Kleinigkeiten, wie ich komme nicht mehr in die Gemeinde, habe keine Gemeinschaft mehr mit Heiligen. Ich könnte wieder die 5 Gs nennen, ja.
Genau. Ja, das ist richtig.
Aber Gemeinschaft, auch tue ich das, was Gottes Wort sagt? Glaube ich dem, was Gottes Wort sagt? Ja, oder wo zweifle ich das an und warum zweifle ich das an vor allem? Und das sind dann auch wieder die kleinen, wir nennen es mal kleine Sünden, aber es ist genauso gewichtig, ja, wenn wir Gott anzweifeln, ja, und denken, ich weiß es besser und ich habe bestimmt mein Heil verloren. Ja, oder ich muss durch Werke mein Heil erwirken. Genau. Ja, also ich muss tun,
das ist gesetzlich,
um mir sicher zu sein, dass ich gerettet bin oder nicht.
Ja. Gut, sehr gut. Wollen wir ihn gehen lassen?
Ja. Danke.
Sam, vielen Dank für die Zeit, auch die Mühe. Und ich will einfach noch beten und dann schließen wir diese Stunde ab und freuen uns noch auf den Gottesdienst. Großer Gott, wir danken dir, dass du derjenige bist, der in seiner Weisheit die Gemeinde baut und Männer hinzufügt, die auch leiten, denen du die Gabe gegeben hast zum Lehren. Wir danken dir für Sam, für seine Gaben, die du ihm gegeben hast, für seine Fähigkeiten, die von dir kommen. Es ist alles gewirkt durch deine Gnade, wir wissen das. Und so wollen wir dir einfach Sam anbefehlen, um deinen Schutz bitten, dass du ihn bewahrst, dass du ihm hilfst, ein tadelloses Leben zu führen, als Vorbild der Gemeinde, als Vorbild deiner Herde, die du mit deinem Blut erkauft hast. Und dass er auf sich selbst Acht hat und auch auf die Lehre, und dass er weiter lernt, weiter ein Student deines Wortes ist und ein Student von deinem Wesen, von deiner Liebe, von deiner Gnade zu uns und einfach weiter wachsen darf, auch in diesem Dienst, und dass du deinen Segen dazu gibst. Danke, dass du ihn in unsere Gemeinde gestellt hast, dass du ihn hier als Hirten berufen hast. Wir freuen uns einfach darüber. Wir danken dir, wir preisen dich in Jesu Namen. Amen.